Frischluftkultur. Der Lufttechnik-Podcast.
Ja, hallo Stefan. Das ist unser üblicher Anfang vom Podcast und an der Stelle hört man meist ein Hallo Stefan zurück, heute nicht, denn Stefan 2 ist im Urlaub. Wir müssen also ohne Stefan 2 anfangen. Dafür haben wir heute einen Gast in unserem Podcast, Frank Bürger, Geschäftsbereichsleiter vom Fraunhofer IPA in Stuttgart. Hallo Frank, sage ich deshalb.
Hallo Stefan, schön dich zu hören.
Frank, Geschäftsbereichsleiter Fraunhofer IPA. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige unserer Hörer, die wissen, was damit gemeint ist. Kannst du was dazu sagen, was man in der Position macht und was ihr vielleicht auch im Fraunhofer IPA macht?
Ja, also als Geschäftsbereichsleiter, das sind bei uns neue Funktionsformate seit circa einem Jahr in Fraunhofer IPA. Und was macht man da? Im Grunde baut man das Geschäft auf. Mein Themenbereich ist das Prüfen und Zertifizieren. Und dort gibt es eine Vielzahl von Themen, die ich mit meinem Team da voranbringe.
Für mich klingt das so wie Business Development in der Industrie.
Also wir sind natürlich von Fraunhofer zum Großteil so mal in der Situation, dass wir das Geld, was wir verbrauchen für unsere Infrastruktur und auch die Bezahlung unserer Mitarbeiter, dass wir die aus eigenen, sagen wir mal, Kräften erwirtschaften. Und da sind wir, glaube ich, etwa bei 70% der Gelder, dass wir die selber akquirieren müssen.
70% ist viel. Die Position davor bei dir, die hieß Bereichsleiter, reinheitstaugliche Anlagen.
Vorher war ich ein Gruppenleiter für reinheitstaugliche Anlagen und Komponenten. Da ging es um viele Untersuchungen, Prüfungen von Anlagen, um festzustellen, ob diese in reinen und hygienischen Bereichen und zwischen auch in trockenen Bereichen eingesetzt werden können. Und da haben wir eine Vielzahl von verschiedenen Untersuchungen. Was sich daran anschließt, ist auch, sagen wir mal, die Auslegung und Gestaltung von Anlagen. Da haben wir viel simuliert, wir haben viel ausgelegt Richtung Materialpaarung, Pressung, Oberflächenbeschichtung und so weiter. Ja. Und in dem Zusammenhang hatte ich damals auch mit Kollegen, auch dem Udo Gommel zusammen, auch diese Reinraum-Zellsysteme, wir nennen die CAPE, auch mitentwickelt, dieses Prüfen und Zertifizieren zum Thema Reinheit, ist immer noch auch jetzt in meinem Geschäftsbereich auch eins meiner Themen.
Dieses CAPE-System für Rein- und Trockenräume ist ein sehr spannendes System. Ich finde, wenn ich hergehe und so einen Rein- und Trockenraum aufbauen möchte, dann kann ich schon mal zur Bank gehen und einen Kredit beantragen, tiefe Fundamente graben. Hier drüben in Dresden drehen sich die großen Kräne. Und mit dem CAPE hätte ich meinen Trockenraum viel schneller.
Wir haben diese Reinraumzelte, kommen aus dem Weltraum-Satellitenbereich, haben wir das dafür entwickelt, ganz neu. Und dann haben wir natürlich Anfragen bekommen, sagt, ja, ihr macht doch Reinraumzelte, könnt ihr das nicht auch für Trockenraum? Und da haben wir überlegt und festgestellt, es ist gar nicht schwer. Und da haben wir dann so mal ein Doppelhüllensystem entworfen und das hat auch funktioniert. Und das ist im Invest und auch in den Laufenkosten natürlich deutlich günstiger als normal diese klassischen Systeme. Und da hat man schon einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Und das haben wir auch bei Industriepartnern. Ich darf das sagen, bei der Firma Cellforce auch veröffentlicht.
Cellforce, das ist ein Hersteller von Batteriezellen und Rein- und Trockenräume, weil bei jeder Partikel in der Batteriezelle kann die über die Lebensdauer hinweg kurzschließen und damit eben zum Qualitätsthema werden. Und wenn die Batteriezellen nicht trocken gefertigt werden, dann entsteht in so einer Zelle über die Lebensdauer hinweg eine Säure, die die Zelle mit der Zeit zerfrisst. Also auch unangenehm. Und dann so in einem Trockenraumzelt zu arbeiten, stelle ich mir wie Camping vor. Wie lange dauert das, bis ich das aufgebaut habe?
In 2 Wochen hat man da locker 100 Quadratmeter stehen. Und das kann man noch nicht auch skalieren mit der Anzahl der Leute. Also in 4 Wochen hat man schon sehr, sehr große Systeme drin stehen. Also wir haben in 2 Wochen da ca. 100 Quadratmeter realisiert. Und man kann das natürlich skalieren. Und man kann da auch ein System, was 500 Quadratmeter groß ist, in 5-6 Wochen hochziehen.
Rein- und Trockenräume sind oder waren hier in unserem Podcast auch schon mal Thema im Zusammenhang mit Mini-Environments. Und wir hatten zusammen gearbeitet und auch mal diskutiert, dass wenn ich bestimmte Produkte in solchen Rein- und Trockenraum einsetzen möchte, ich auf die Materialien achten muss. Nicht alle Materialien verhalten sich in so einem Trockenraum wie außerhalb des Trockenraums. Und für die, die vielleicht die Serie noch nicht oder diese Folge noch nicht gehört haben, kurze Information, so ein Trockenraum heißt, da ist wirklich extrem geringe Luftfeuchtigkeit. Eine Luftfeuchtigkeit, die ich gar nicht mehr sinnvoll in Prozent angeben kann. Deswegen verwendet man den Begriff Taupunkt. Und sagt ab Taupunkt von minus 40 oder minus 70. Das heißt, ab so einer Temperatur würde auf einer Autoscheibe das Eis abgekratzt werden müssen, weil so wenig Feuchtigkeit im Raum ist. Erst ab minus 70 Grad gefriert dort überhaupt auf einer Fläche was auf. So wenig Wasser ist das. Und das ist wirklich extrem trocken. Was passiert in solchen Trockenräumen mit Materialien? Was für Erfahrungen habt ihr da bekommen?
Die Mini-Environments sind natürlich lokale Trockenreinräume vielleicht für Produkte und sind dann relativ nah dran am Produkt und können natürlich damit einen direkten Einfluss haben. Und die Produktionsbedingungen sind derart trocken, dass man sich das aus dem normalen Umfeld eigentlich kaum vorstellen kann. Und das führt natürlich dazu, dass viele Eigenschaften von Materialien sich ein Stück weit ändern können. Davon sind insbesondere Kunststoffe betroffen und auch Schmierstoffe. Und das führt dazu, dass sich so mal rein die Materialeigenschaften über die Zeit ändern können. Auch ein Alterungsverhalten kann sehr ausgeprägt sein. Und darüber hinaus, wenn man jetzt in Richtung Abriebverschleiß denkt, gibt es natürlich auch systemische Eigenschaften, auch Partikelemissionen, die sich erheblich ändern können. Ein Beispiel dafür bei Kunststoffen ist aber auch dieses Austrocknen, Schrumpfen. Es kann spröde werden. Das sind typische Erscheinungen. Und wenn man Richtung Partikel, typologische Beanspruchung, Verschleiß, Partikelabrieb und Freisetzung denkt, da haben wir eine Vielzahl von Untersuchungen durchgeführt und haben das verglichen, wie ist es im normalen Reinraum und wie ist es im trockenen Reinraum. Da hatten wir uns ja auch schon mal intensiv ausgetauscht in der Vergangenheit, vor einem Jahr ungefähr. Und da haben wir schon festgestellt, dass wenn man jetzt nicht die richtigen Materialien einsetzt, einmal in diesen Trockenbereichen, Materialkombinationen muss man sagen, dann kann auch dieses Verschleißverhalten deutlich eher einsetzen, als man das typischerweise in der Maschinenbauauslegung erwarten würde. Ja. Und das zeigt sich bei uns auch in verschiedenen Prüfstunden. Wir hatten auch mal gedacht am Anfang, wir nehmen irgendwelche Prüfanlagen, wo wir irgendwas testen können und schieben das vom normalen Reinraum in so einen Trockenraum oder Trockenreinraum, muss man sagen. Da stellt man fest, oh, nach einer Woche, zwei Wochen vielleicht, das macht so komische Geräusche, haben die Kollegen gesagt. Okay, das ist ja schon ein bisschen blöd. Und dann haben wir ein paar Wochen laufen lassen und dann muss man sagen, oh Gott, das ist ja vollkommen verschlissen. Und da haben wir festgestellt, dass es doch komplexer ist und schwieriger, als wir ursprünglich mal vermutet haben.
Kunststoffe werden ja im Maschinenbau wirklich häufig eingesetzt. Alle Druckluftkomponenten, verschiedenste Muffen etc. sind aus Kunststoffen. Habe ich da eine Chance als Maschinenbauer, indem ich weiß, die und die Kunststoffe zu vermeiden und die Kunststoffe würden funktionieren? Habt ihr da Erfahrungen in der Richtung sammeln können?
Was du sagst, das stimmt. Es ist so, dass verschiedene Kunststoffe zum Teil sehr unterschiedlich reagieren. So, und wenn man dort die richtigen Materialien einsetzt, kann man sehr viele Probleme relativ einfach vermeiden. Aber man muss sich nämlich genau Gedanken machen, was geht und was geht nicht. Und vielleicht gibt es auch noch neben der Trockenheit prozessbedingte Einflüsse, die man auch noch berücksichtigen sollte. Vielleicht chemische Einflüsse oder Temperatur oder was es halt auch gibt.
Ich kann mir vorstellen, dass man auch bei Schmierungen und Ähnliches darauf achten muss. Ich meine, es ist ja schon reinheitsrelevant, dass so eine Schmierung zu beachten wäre und im Trockenraum sicherlich erst recht. Darf ich überhaupt Schmierstoffe verwenden im Trockenraum?
Ja, die Frage ist berechtigt. Also Schmierstoffe sollte man, muss man auch im Trockenraum einsetzen, damit man erstmal die Reibung und den Verschleiß generell minimiert, dass auch die Maschinenstandzeiten zum Entsprechen sind. Aber hier kommt es auch ganz stark darauf an, welche Schmierstoffe man nimmt. Normale Schmierstoffe neigen auch zum gewissen Austrocknen, eher zum Verkleben. Mhm. Und da muss man wirklich schauen, dass man das richtige Material nimmt. Und sicherlich kann man da auch eine Anleihe nehmen aus dem Bereich der Vakuumtechnik. Da kann man sicherlich was finden, was da reinpasst. Aber alles, was in Richtung Reibung, Verschleiß, Partikelgenerierung, Partikelfreisetzung geht, das sind letztendlich Systemeigenschaften, vom System und von den Einflussbedingungen natürlich abhängig.
Ich stelle mir das für einen Ingenieur oder ein Ingenieursteam, das jetzt die Aufgabe bekommen hat, so eine trockenraumtaugliche Maschine zu entwickeln, ehrlich gesagt gar nicht so leicht vor, an Informationen zu kommen. Ist sowas publiziert worden? Gibt es die Möglichkeit, da nachzugucken und zu sagen, ja, das funktioniert und das funktioniert nicht?
Also bis jetzt ist es nach meiner Kenntnis noch relativ rar auf der Strecke, dass man sich belesen kann. Oder es gibt es kein Buch. Wir haben sicherlich einiges veröffentlicht bei LinkedIn oder bei der Fraunhofer Publica. Von unserer Seite sind wir natürlich dran, dass wir dort nochmal Licht ins Dunkel bringen. Und wir wollen gerne mit Industrieunternehmen, Partnern auf der Strecke das Thema geeignete Werkstoffe mal gemeinsam arbeiten und würde mich freuen, wenn dort in diesem Thema mehr Unternehmen sich beteiligen.
Wer sich diesen Podcast bisher angehört hat, der wird sich vielleicht fragen, warum weiß man das nicht schon längst als Ingenieur? Wir bauen doch schon Maschinen seit Jahrzehnten. Warum ist denn das so ein neues Thema?
Ganz einfach, weil unter diesen Trockenbedingungen sich die Materialeigenschaften erheblich ändern können. Diese Komplexität, das bis jetzt, sagen wir mal, untersucht hat. Der eine hatte das ziemlich gut gesagt von den Mitarbeitern. Im Grunde ist es so, dass, wenn man jetzt schaut, normale Industrieapplikationen gegenüber Reinraum, ist es so, dass typischerweise die gleiche Feuchte hat, 50% relative Feuchte vielleicht. Da kann man sehr, sehr viel aus dem Maschinenbau übertragen, was man bis jetzt schon im normalen Bereich kennt. Und das ist eben im Trockenraum nicht möglich. Dort gibt es noch sehr viele offene Stellen in der Landkarte. Da gibt es eben auch keine Berechnungen und keine Vorauswahl, um das entsprechend zielgerichtet oder solche Anlagen zu gestalten und auszulegen.
Ein schönes Bild mit der Landkarte. Ich muss schon immer an die Wüste denken, die auch so weiße Flecken auf der Landkarte waren und so ähnlich ist es im Trockenraum. Und bisher, oder man ist ja der viele Jahrzehnte lang Lithium-Ionen-Batterien fertigen können, ohne groß in den Trockenraum gehen zu müssen. Denn so eine Batterie von unserem Handy, das auch schon immer eine Lithium-Ionen-Batterie war oder vom Fernsteuerauto, wenn die nach 500 oder 1000 Ladezyklen nur noch 80% der Kapazität hat, hat das niemanden groß gestört. Aber wenn bei meinem Auto 6.000 bis 10.000 Euro für die Batterie bezahlt habe, die nach 2 Jahren nur noch 80% Kapazität hat, da bin ich schon unzufrieden und die teureren Trockenräume brauche ich, damit die Batteriekapazität einfach länger hält. Und deswegen lernen wir, glaube ich, alle gemeinsam gerade.
Ja, das würde ich absolut unterstreichen, dass man das machen muss. Was ein wesentlicher wirtschaftlicher Aspekt ist, das habe ich jetzt auch vor 2 Wochen auf der VDMA-Jahrestagung mir sagen lassen, dass auch in China beispielsweise unheimlich viele Batterien in Masse, aber die haben natürlich auch einen erheblichen Ausschussanteil. Manche sagen 5%, manche sagen 30%, irgendwo dazwischen liegt vielleicht die Wahrheit. Das sind halt enorme Ressourcen, die da auch verschwendet werden. Und ein Teil von diesem, sagen wir mal, Ausschuss hat auch mit Kontaminationskontrolle beziehungsweise auch Partikel und anderen chemischen Substanzen auch zu tun. Und ja, wenn wir da in Europa wettbewerbsfähig sein wollen, dann ist es sicherlich der Weg, auch mit in der Produktion zu starten oder es zu machen, ohne diese riesigen Ausschussraten.
Ich denke, das ist unsere Stärke, die wir ja hier auch haben, diese enge Kooperation aus Forschung in Fraunhofern und Industrie. Wenn ich irgendein technisches Mittel, einen Wissensvorsprung gegen 5-30% Ausschuss rechnen kann, dann bin ich sofort super dabei, kann ich sehr, sehr viel argumentieren. Vielen Dank, Frank, für das Gespräch, für die sehr interessanten Einblicke in eure Arbeit. An der Stelle frage ich immer Stefan II, was er das Interessanteste an diesem Podcast fand.
Was mich am meisten verblüfft hat, dass es was Neues ist, dass es mal unheimlichen Bedarf gibt, der industriell vielleicht gar nicht so gesehen wurde bisher und dass man da echt was Neues noch machen kann.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Stefan. Ich freue mich. Danke dir für die Gelegenheit.